steht es in Wandel. Sie werden von Menschen immer wieder verändert, genau wie andersherum auch. Wie das Ganze nachhaltig geht, darüber spreche ich mit Expertinnen und Betroffenen. Mein Name ist Konstantin Alexander und das ist der Urbanutopia-Podcast.
Wir sprechen heute mit Professor Thorsten Burgmar von der Technischen Hochschule Köln. Thorsten, bevor es inhaltlich losgeht, magst du dich einmal kurz vorstellen. Was machst du, wer bist du und wie schaust du auf Gebäude und die Stadt an sich?
Ja, hallo, lieber Konstantin, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast oder in deinem Podcast. Ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Du hast meinen Namen in deiner Einladung ja schon gesagt. Ich heiße Thorsten Burgmar und ich bin Architekt. Und ich bin aber nicht nur Architekt, sondern auch noch Hochschullehrer an der TH Köln für Entwerfen und energetische Konzepte. Und das Thema nachhaltiges Bauen, nachhaltige Architektur, nachhaltige Stadtentwicklung und so, beschäftigt mich im Grunde seit 2001 während des Studiums. Am Anfang noch ohne irgendeine besondere spezifische Motivation oder eine individuelle intrinsische Motivation, sondern einfach, weil das Inhalt unseres Studiums war, als Manfred Hegger an die TU Darmstadt berufen wurde. Das Fachgebiet Entwerfen und energieeffizientes Bauen, das war ja damals so das große Schlagwort Energieeffizienz, aber Manfred Hegger hat damals immer schon gesagt, dass eben diese Denomination eigentlich gar nicht so genau passt, weil er immer schon davon sprach, dass Energie eigentlich auch nur eine Ressource ist, die es zu schonen gilt. Er sprach damals schon immer von ressourcenschonendem Bauen und einem erweiterten Nachhaltigkeitsbegriff auch im Bauen. Das hat ein paar Jahre gedauert, möglicherweise 20, bis das jetzt so langsam auch im Mainstream angekommen ist. Und ja, das freut mich natürlich total, dass diese Themen, die, könnte fast sagen, so gefühlt sehr lange in einer kleinen Nische stattgefunden haben, jetzt so langsam auch zumindest mal den architektonischen Mainstream erreichen. Mich hat das auf jeden Fall über Stationen in größeren und mittelgroßen Planungsbüros zum einen in die selbstständige Tätigkeit als Architekt geführt. Ich bin also Partner in einem kleinen Architekturbüro hier in Köln und außerdem eben Professor für Entwerfen und Professor für Entwerfen und energetische Konzepte an der Fakultät für Architektur und der TH Köln. Und da haben wir uns kennengelernt und vereinbart, dass ich mal bei dir vorbeischaue.
Genau. Warum ist es denn so wichtig, dass ihr als Architekten das Thema Nachhaltigkeit oder ressourcenschonendes Bauen so mitdenkt?
Naja, zunächst mal aufgrund der Relevanz. Wir sind im Gebäudesektor für einen erheblichen Anteil der CO2-Emissionen verantwortlich, wenn man alle Prozesse und so weiter mit berücksichtigt. Je nachdem, welche Prozesse berücksichtigt werden und wie man zählt, ne, wie man bilanziert, reden wir da von etwa 40% des CO2, der CO2-Emissionen, der Treibhausgasemissionen.
Global jetzt betrachtet, ne?
Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, woher die Zahl jetzt kommt, die ich im Kopf habe. Ne? Ich würde sagen, auf Deutschland bezogen. Und das kommt immer, das ist immer relevant, auch was man jetzt mit reinnimmt und was nicht. Ne? Aber okay, die Größenordnung ist ja das Wesentliche und das ist eine Menge. Aber nicht nur das. Der Bausektor verbraucht einen erheblichen Anteil aller der Erde entnommener Materialien. In Deutschland gehen laut Umweltbundesamt etwa 90% aller mineralischen Baustoffe in die Baubranche, in den Bausektor. Und das ist ja nicht mal, das reicht ja nicht mal. Wir importieren ja, ne? Das ist für Sand, Kies und so weiter, für Beton. Das wird importiert. Und das muss man ja dazu sagen, in einer Situation, in der wir viel mehr Ressourcen benötigen, verbrauchen, konsumieren, als unser Planet, unser Raumschiff Erde zu regenerieren imstande ist. Wir haben ja alle schon mal vom sogenannten Earth Overshoot Day gehört, wahrscheinlich. Der lag im Jahr 2020. Ende Juli, dann lag er 2021, Corona-bedingt, nee, Entschuldigung, 2019 lag er Ende Juli 2020, Corona-bedingt lag er dann irgendwann im August und 2021 lag er wieder Ende Juli. zeigen also, dass das kein kontinuierlicher Abwärtstrend ist. Ne? Der Tag sagt jedenfalls, wann wird vom Global Footprint Network ausgerechnet und sagt, gib den Tag an, an dem die Ressourcen, die für dieses Jahr zur Verfügung stehen, die Erde in einem Jahr zu regenerieren imstande ist, verbraucht sind. Der läge übrigens, wenn wir nur Deutschland betrachten, also wenn alle auf der Welt so mit ihren Ressourcen umgingen, wie wir in Deutschland, dann läge dieser Tag bereits am 5. Mai. Ja, also wir verbrauchen wahnsinnig viele Ressourcen im Bausektor, viel mehr als uns eigentlich zustehen, sowohl global betrachtet als auch bezüglich der Generationengerechtigkeit. Und wenn wir diese Ressourcen dann eingebaut haben, bauen wir sie auch noch so ein, dass wir am Ende eines Lebenszyklus nichts mehr damit machen können, außer wegschmeißen. Über 60% des Abfallaufkommens im Jahr 2019, meine ich, habe ich die letzte Zahl im Kopf, stammen aus Bau- und Abbruchabfällen. 60%, über 60%. Wir recyceln alle unseren Müll, trennen Plastik von Alufolie und anderen Müllarten und haben gar nicht auf dem Schirm, dass der größte Müllberg eigentlich durch Bau- und Abbruchabfälle verursacht wird. Und das zeigt meines Erachtens eindrucksvoll die Relevanz des Themas nachhaltige Ressourcenwirtschaft, nachhaltiger schonender Umgang mit Ressourcen im Bausektor und damit natürlich auch die Relevanz für Architekten.
Eine Ressource hast du jetzt noch gar nicht genannt und das ist die Fläche. Wie sieht es damit aus? Weil die Diskussion jetzt nicht erst irgendwie seit neuestem, aber im Grunde genommen in den vergangenen Jahrzehnten wurde immer wieder darüber gesprochen, dass es auch einen nachhaltigen Umgang mit Flächen geben muss. Wie schaust du
darauf? Unbedingt. Unbedingt. Ich würde es mal so sagen, this ain't no rocket science. Zunächst mal müssen wir mit Prognosen beginnen. Oder Status Quo-Ermittlung. Status Quo-Ermittlung. Die Bundesregierung hatte das Ziel, bis 2020 den Flächenverbrauch, also den Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche pro Tag auf 30 Hektar zu senken. Das haben wir nicht geschafft. Im Jahr 2020, meine ich, lag der tägliche Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsflächen immer noch bei über 50 Hektar. Das sind über 70 Fußballfelder. Tägliche Zunahme an Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland. Und das vor dem Hintergrund der folgenden Prognose, einen Bevölkerungsrückgang in Deutschland bis zum Jahr 2060, um etwa 2050, um etwa 10 Millionen Menschen, 8 bis 10 Millionen Menschen. Nun ist es mit den Prognosen schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Schönes Zitat, ne? Ich glaube, Costolani oder so. Das heißt natürlich, diese Prognose der schrumpfenden Bevölkerung in Deutschland und der alternden Bevölkerung in Deutschland, die kann sich natürlich ändern, sobald wir eine neue politische Rahmenbedingungen schaffen. Ne? Also uns als Einwanderungsland betrachten und dafür die entsprechenden Voraussetzungen schaffen. Diese Prognosen können, das kann sich natürlich noch ändern. Aber im Moment gehen wir davon aus, dass wir weniger Menschen brauchen, weniger Menschen sein werden in diesem Land und trotzdem wahnsinnig viel Fläche verbrauchen. Und jetzt könnte man ja sagen, so what? Ne? Da sind aber natürlich erhebliche Probleme auf allen Ebenen mit verbunden. Also zum Beispiel, was die Architektur betrifft, haben wir das Problem, dass wir in weiten Teilen des Landes erhebliche Leerstände zu verzeichnen haben, zum Beispiel in Einfamilienhaussiedlungen. Damit sind erhebliche soziale Probleme verbunden, denn die Menschen, die dort leben, sind inzwischen in einem doch recht hohen Alter. Da fehlt die Infrastruktur in diesen Regionen. Es wird zunehmend unattraktiver, dort zu leben. Die Landstriche verlieren an Bevölkerung. Die entsprechenden Immobilien sind deshalb relativ wenig wert, können also beispielsweise für Sanierungsmaßnahmen nicht mehr beliehen werden, können auch nicht verkauft werden, um sich kleinere Wohnungen beispielsweise zu mieten oder zu kaufen, sodass also diese Leute in schlecht sanierten Häusern leben, in denen sie möglicherweise gar nicht mehr leben wollen, die aber nicht mehr loswerden und das Versprechen, dass diese Gebäude zur Altersversorgung gebaut werden, was man vor 50, 60 Jahren mal gegeben hat, ist damit eigentlich gar nicht eingelöst. Das ist zum Beispiel ein soziales Problem. Ich möchte da auf ein anderes Problem hinsichtlich der Fläche hinweisen, nämlich, dass wir ja im letzten Jahr gesehen haben, dass wir zunehmend mit krassen Wetterereignissen rechnen müssen, ne? Starkregenereignissen zum Beispiel. Und wenn wir die Regenereignisse an der A sehen, dann hat das ja damit zu tun, unter anderem, dass viel zu viel Wasser in viel zu kurzer Zeit in die Flüsse geflossen ist. Das heißt also, dass Wasser zu schnell abfließt und natürlich von Siedlungs- und Verkehrsfläche fließt Wasser noch viel schneller ab als von allen anderen möglichen Arten von Fläche, sodass also in kürzester Zeit das Wasser beispielsweise im Ahrtal abfließen müsste. Jetzt könnte man ja sagen, ist ja kein Problem, wir stellen ja gerade alles um, ne, auf zum Beispiel Holzbau oder so im Bauen, in der Architektur. Die Wälder können wir sowieso gebrauchen, ne? Dann pflanzen wir Wälder an und so, ne? Das ist ja super nachhaltige Sache, ne? Das sind auch CO2-Speicher und so weiter und da ist die Retentionsfähigkeit ja viel größer. Hat bloß den Haken, und ich hoffe, ich gebe die Zahlen jetzt richtig wieder, die ich mal gelesen oder gehört habe aus der Forstwirtschaft, dass schnell wachsende Hölzer wie Nadelhölzer, Nadelwälder, eine wesentlich schlechtere Retentionsfähigkeit haben für Regenwasser als zum Beispiel Laubwälder. Blöderweise wachsen die halt viel langsamer, die Laubwälder. Das heißt, selbst wenn wir dann nicht mehr nur Siedlungs- und Verkehrsfläche haben, sondern unsere Fläche scheinbar nachhaltig bewirtschaften mit Wäldern oder sowas, haben wir im Moment noch in der Forstwirtschaft, setzen wir in der Forstwirtschaft auf das völlig falsche Pferd oder auf zum Teil falsche Pferde, ne? Weil ja, die Gehölze auch gar nicht geeignet sind für die künftig zu erwartenden klimatischen Bedingungen. Ja, so viel zum Thema Fläche. Ich finde, das Interessante daran ist, dass man sofort merkt, man kommt hier von Hölzchen auf Stöckchen. Alles hängt mit allem zusammen. Unterbrich mich mal, sonst.
Nee, alles gut. Angesichts dieser Komplexität gibt es ja diesen halb ernsten Begriff SNAFU, Situation Normal All Fucked Up. Wenn du mit Studierenden arbeitest, wie vermittelst du ihnen, sag ich jetzt mal, ein positives, konstruktives Zukunftsbild? Weil das sind ja die Menschen, die dann später ja unsere Städte, unsere Räume mit planen und umsetzen müssen.
Das ist eine schwierige Frage. Dass da berührst du mich im Tiefsten, im Innersten. Denn eigentlich bin ich ein durch und durch optimistischer Mensch. Es gibt kaum was, was mir fremder ist als Pessimismus. Erst recht Kulturpessimismus. Ich halte überhaupt nichts von solchen Sätzen wie früher war alles besser. Also früher war höchstens alles früher, aber besser war es nicht. Also es ist sozusagen in den seltensten Fällen, wenn man die großen Linien betrachtet, große zeitliche Abschnitte betrachtet, dann nachweisbar, dass es tatsächlich früher mal besser war, sondern das Gegenteil ist der Fall. Früher war alles schlechter. Grundsätzlich verbessert sich die Gesundheitssituation und es verbessert sich der Bildungsstandard und es verbessern sich die Ernährungsverhältnisse und es verbessert sich Wohlstand. Wir haben weniger Kriege als früher noch, weniger Mortalität an dieser oder jener Krankheit oder was weiß ich was für Gründen. Alles das gibt eigentlich Anlass zu Hoffnung. Und ich bin da weit davon entfernt, Kulturpessimist zu sein. Und wenn ich in die Zukunft blicke, dann bin ich davon überzeugt, dass es auch in 100 oder 200 oder 300 Jahren noch Menschen geben wird, die in lebenswerten Gesellschaften leben. Auch da bin ich völlig optimistisch. Weil uns die Vergangenheit, die Geschichte genau das eigentlich zeigt. Es geht immer weiter und es wird grundsätzlich besser. Sorgen macht mir allerdings der Weg dahin. Denn viele Verbesserungen, auch die zum Positiven, sind erst zustande gekommen durch Disruption, welcher Art auch immer. Im positiven Fall waren das zum Beispiel technologische Disruptionen. Im negativen Fall waren das schlicht und ergreifend Kriege, kriegerische Auseinandersetzungen, Katastrophen, katastrophale Ereignisse mit vielen Opfern. Also alleine die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist ja voll davon. Es hat ja in den seltensten Fällen mal geklappt, dass es friedliche Revolution war. Wir in Deutschland waren Zeuge von einer. Gandhi ist möglicherweise noch ein anderes Beispiel, aber also viele dieser Disruptionen, die zu gesellschaftlichen Verbesserungen geführt haben, sind durch katastrophale Ereignisse erst hervorgerufen worden. Und das ist das, was mir Sorge verbreitet. Aber damit habe ich deine Frage noch nicht beantwortet, wie ich meinen Studierenden Optimismus vermittle. Ich glaube, dass der Optimismus möglicherweise der Schlüssel ist, diese katastrophalen Ereignisse, die Disruptionen, die negativen Disruptionen zu verhindern. Nachhaltige Transformation ist meines Erachtens nicht möglich über Belehrung, über Zwang, sondern über positive Anreize, über Ermöglichung, über positive Bilder, positive, wir reden ja heutzutage gerne von Narrativen, ne? Also positiv konnotierte Narrative. Also wir brauchen Geschichten, mit denen wir vermitteln können, dass wir mit dem, was wir da tun, in eine positive Zukunft unterwegs sind. Mal ein Beispiel. Alle haben Angst davor, dass ihnen der Dienstwagen genommen wird. Aber hier im Kölner Raum konnte mir persönlich noch niemand erklären, was toll daran ist, jeden Tag 1,5 Stunden im Stau auf der A3 zu stehen. Das ist doch Irrsinn. Also dass wir das so wahrnehmen als etwas, was uns weggenommen werden könnte, hat ja schon was damit zu tun, dass da irgendwann mal andere Narrative aufgebaut wurden und andere Verhaltensweisen gefördert wurden und so weiter. Und wenn das so ist, wenn das also nicht einfach vom Himmel gefallen ist, sondern durch irgendetwas motiviert wurde, heißt das doch auch, dass das durch irgendetwas auch verändert werden kann und neue motivatorische Anreize gesetzt werden können. Und wenn wir unsere Studierenden in die Lage versetzen, genau diese Konzepte zu entwickeln und Bilder dafür zu generieren und Geschichten darüber zu erzählen, dann haben wir wieder, dann haben wir Grund zu Optimismus.
Wo siehst du denn so, sag ich jetzt mal, Hindernisse oder Fahrtabhängigkeiten, so vielleicht gesetzlich, vielleicht aber auch so, was so ureigene Faktoren eures Berufsstandes Architektur oder angeht, die es gilt, irgendwie auch vielleicht zu disrupten?
Im ordnungspolitischen Rahmen. Punkt.
Also magst du das ein bisschen elaborieren?
Selbstverständlich. Ich habe damit gerechnet, dass du mich darum bitten wirst. gerne. Also, wenn wir in unserem Planungsbüro Bauherrinnen und Bauherren Vorschläge machen für nachhaltiges Bauen zum Beispiel, dann ist es in vielen Fällen so, dass wir mit unserem, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, also mit Dingen, die kein Geld kosten, also eine vernünftige Gebäudestruktur, ein ordentlicher Grundriss, vernünftige Orientierung und so weiter und so fort, das kostet erstmal kein Geld. Das ist unsere Architektenleistung. Aber darüber hinaus gibt es viele Dinge, die ressourcenschonend und nachhaltig sind, die Geld kosten. Anders zu bauen als konventionell kostet Geld. Punkt. Irgendwann sind die Spielräume von Bauherren aufgebraucht, aus welchen Gründen auch immer. Entweder haben sie das Geld nicht mehr oder auch den Willen nicht mehr oder beides nicht mehr. Ne? Also mehr zu investieren, mehr zu geben, als notwendig ist gesetzlich. Ne? Und dann kommt immer das Argument, ja, können wir ja nicht ändern. Ne? Wir leben ja nun mal in dieser Welt, in der wir halt nun mal leben. Ne? Und ich finde, da haben sie auch recht, die Bauherren. Wir sind halt abhängig von dem, was unsere Gesellschaft uns vorgibt, zum Beispiel an ordnungspolitischem Rahmen. Das ist auf der einen Seite ein Hindernis, aber auf der anderen Seite auch der Schlüssel. Also es gibt ja jetzt die ersten Beispiele. Da kann ich gleich nochmal Veranstaltungshinweise einstreuen. Die Stadt Köln veranstaltet die Reihe Kölner Perspektiven. Das sind in regelmäßigen Abständen stattfindende Gespräche, leider in diesem Jahr noch digital. Da wird es Ende Mai, ich glaube am 23. Mai, eine Veranstaltung zu genau dem Thema geben, so Kategorie Urban Mining und so weiter. Und wir wollen uns genau damit beschäftigen, welche Hindernisse es gibt und wie die aufgelöst werden und wollen bei VertreterInnen von Städten nachfragen, wie das gelaufen ist, als sie bestimmte Selbstverpflichtungen sich gegeben haben. Ja, man hört ja dann oft, ja, wenn wir das fordern für die Gebäude, die in der Stadt XY gebaut werden sollen, dann kriegen wir, da verlieren wir ja die Investoren, da kommt ja keiner mehr zu uns. Ne? Dann können wir auf dem Markt nicht mehr mithalten. Dann gehen die Investoren in andere Städte. Ne? Wenn wir jetzt zu strenge Forderungen und so weiter machen. Aber es gibt ja erste Städte, die anfangen, Forderungen zu machen. Beispiel, und wenn es auch nur für die eigenen öffentlichen Gebäude ist. Wenn es nur die eigenen öffentlichen Gebäude betrifft. Und die wollen wir fragen, welche Erfahrungen sie damit haben. Ich halte das nicht für einen einschränkenden Weg, einen behindernden Weg, sondern für den einzigen, um Partnerabhängigkeiten zu verlassen. Also das ist der Schritt raus. Das tut vielleicht mal ein paar Jahre weh oder wird einen schmerzhaften Prozess auslösen, aber irgendwann wird es diese Notwendigkeit geben, genau das zu tun. Es wird sowieso passieren, da wette ich drauf. Und dann hat man möglicherweise einen Vorsprung. Also im Moment lohnt sich vieles noch nicht. Und viele Akteure, viele Stakeholder in diesen Prozessen haben Angst davor, sich selber zu irgendwas zu verpflichten. Aber ich glaube, es wird passieren und diejenigen, die als Erste dann da dran sind, werden Vorsprung haben. Es gibt ja auch Beispiele aus anderen Branchen. Also ich habe zum Beispiel auch neulich in meinem anderen Podcast, das NDR, ein Beispiel gehört von einer Firma. Oh Gott, jetzt habe ich den Namen leider vergessen. Das musst du nachher reinschneiden. die Anfang der Nullerjahre einen großen Auftrag für ein Kohlekraftwerk zur Stromgewinnung in Mecklenburg-Vorpommern nicht gekriegt haben. Nach einem ewig langen Prozess. Also das war eine Firma, eine skandinavische Firma, die haben Kohlekraftwerke gebaut und damit natürlich unfassbares Geld verdient. Ein perfektes Produkt, ne, konnte damit wahnsinnig Geld verdienen. Aber dieses Projekt in Mecklenburg-Vorpommern ist gescheitert. Und die haben sich damals danach, nach dem Scheitern dieses Projektes, das lag an Bürgerinitiativen und dies und das, haben die sich gefragt, ist das eigentlich langfristig noch gut, wenn wir hier mit einem Produkt auf dem Markt agieren, welches eigentlich keiner mehr haben will und wir immer diese Kämpfe kämpfen müssen und so weiter und so fort, müssen wir uns dann nicht was anderes überlegen? Die haben damals sich von einem Geschäftsmodell verabschiedet, welches denen auf in absehbarer Zeit noch massive Gewinne gesichert hat und haben einen 15 Jahre dauernden Transformationsprozess jetzt hinter sich in etwa und sagen selber, es kam jedenfalls in diesem Podcast am NDR zum Ausdruck, darf ich hier NDR sagen? Das ist ja Konkurrenz mit zu deinem Podcast.
Das ist hier ein Hobby, der ist kein Konkurrent, ja, okay. Ganz im Gegenteil.
Ja, und haben also einen schmerzhaften Transformationsprozess hinter sich und sind heute unter den Marktführern bei Offshore-Windparks. Und total glücklich damit. Also das ist ein Positivbeispiel, ein tolles Beispiel, wo es geklappt hat. Und es ist toll, dazu zu hören, ne? Weil die selber sagen, ja, das war schmerzhaft, das hat wehgetan. Und wir hatten massive Hindernisse zu überwinden. Aber es hat sich gelohnt. Möglicherweise ist das ja auch ein Weg, Partnerabhängigkeiten loszuwerden oder zu überwinden, auch wieder über das, was wir gerade gesprochen haben, über positive Beispiele. Und also nicht nur klar machen, was man zu verlieren hat, sondern verdeutlichen, was es zu gewinnen gibt.
Jetzt hast du sehr viele Punkte angesprochen.
Oh Gott, Entschuldigung.
Nein, nee, ganz im Gegenteil. Also cool. Total spannend. Ich würde da gerne jetzt mal einmal Schritt für Schritt nochmal durch. Der erste Aspekt, den ich da interessant fand, irgendwie ist, du hast gesagt, dass sagt man wirklich Herrinnen?
Ja, ich glaube ja. Also, oder ich habe mir das irgendwann vor Jahren mal falsch angewöhnt. Aber ja.
Vorhabentragende. Gut. Dass es häufig noch eine Frage des Geldes ist. Ne? So in der Ökonomie gibt es dann ja diesen Aspekt irgendwie der Internalisierung aller Kosten. Das wird wahrscheinlich bei euch auch immer relevanter, so wie es auch in Relevanz inzwischen ist, irgendwie meinetwegen im Lebensmittelbereich, dass manche Bio-Lebensmittel einfach teurer sind. Dafür entsteht dann aber auch kein Schaden. Ist das etwas, wo du sagst, okay, da muss ich die Architektur auch noch stärker mit beschäftigen, dass eben wahre Kosten nicht externalisiert werden, sprich irgendwo anders wieder aufploppen?
Ich weiß nicht, ob die Architektur sich damit beschäftigen muss. Die Baubranche und der Bausektor muss es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wir Architekten sind in der Lage, nach den heute zur Verfügung stehenden Daten das zu tun. Da gibt es die Software dafür, um sowas zu bilanzieren. Es gibt die Szenarien, das ist ja nicht viel mehr als eine etwas aufwendigere Excel-Tabelle, ne? um zu sagen, unter dir und den Szenarien wird euch das irgendwann mal so und so viel kosten im Betrieb oder beim Abbruch, End of Life oder irgendwie sowas. Das kann man ja alles machen. Es wird halt bloß nicht nachgefragt. Das klingt jetzt wieder sehr nach, ich schiebe die Schuld den anderen zu. Ne? Vielleicht haben auch viele Architekten auch gar keine Lust darauf, weil das natürlich mehr Aufwand bedeutet. Also raus aus der Komfortzone, sich mit Dingen zu beschäftigen, die man noch nicht so gut kann. Ne? So nach dem Motto, Opa lernt nie einen Videorekorder zu bedienen. Ne? Will das gar nicht mehr. Vielleicht wollen das auch die Architekten nicht. Meine persönliche Erfahrung ist, ich würde gerne, es wird aber nicht nachgefragt. Beziehungsweise es wird nachgefragt, wenn es noch nicht ums Geld geht und irgendwann stellt man dann fest, ja, dieses langfristige Denken ist vielleicht doch gar nicht so wichtig. Wir wollen jetzt das schöne Haus. Und Leute zu finden, die verstanden haben, was sie sich da an die Fassade kleben im Zweifelsfall oder was sie sich da einbauen ins Haus, findet man leider selten. Das ist schade.
Weil es natürlich auch da wieder eine bestimmte Förderstruktur gibt, die sagt, eine energetische Sanierung mit irgendwie Steinwolle oder irgendwelchen anderen Materialien wird jetzt gefördert. Schönes Abo-System, alle 10 bis 15 Jahre muss es eben ausgetauscht werden. Ciao, ne?
So ist es. Naja, ja.
Nee, sag.
Ja, unser... Also wenn ich kurz über Ökobilanzierung, um kurz über Ökobilanzierung zu reden, ne? Wir haben das im Vorgespräch ja auch schon mal angedeutet. Die Datenlage ist zum Teil vage, was zum Beispiel Treibhauspotenzial oder im Material eingelagerte Energie angeht. Und deshalb gibt es viele Leute, die sagen, so eine Ökobilanzierung, also über graue Energie oder sowas, ist eigentlich nicht seriös. Ich bin der Auffassung, stimmt nicht. Man muss darauf hinweisen, wie die Datenlage ist und was man aus solchen Daten ablesen kann. Aber das Argument, dass die Datenlage schwach ist, ist kein Argument gegen die Bilanzierung, sondern für bessere Daten. Und was wir jetzt aktuell da rauslesen, ist, dass unterschiedliche Produkte, wie zum Beispiel zur Energieeinsparung und damit zur Minderung des Treibhauspotenzials im Betrieb beitragen, in der Herstellung völlig unterschiedliche Aufwendungen hinsichtlich Energie- und Treibhauspotenzial notwendig machen. Also nehmen wir das Beispiel, du hast zwei Dämmstoffe, die zu einer Verbesserung des U-Wertes und damit einer Minderung des Transmissionswärmeverlustes eines Hauses in gleicher Höhe beitragen. Also beide Dämmstoffe führen zum gleichen Ergebnis, führen zur gleichen Einsparung im Betrieb. Dann ist es aber möglich, dass der eine Dämmstoff in der Herstellung das 5-6-7-fache des Treibhauspotenzials freisetzt als der andere Dämmstoff. Oder 5-6-7-fache an Primärenergieinhalt aufweist als der andere Dämmstoff. Aber beide werden genau gleich gefördert. Und dann kommt man unweigerlich zu der Frage, Moment mal, wenn wir Indikationen darauf haben, dass wir mit dem einen Dämmstoff möglicherweise gar keine Energie sparen, sondern einfach nur umschichten, also in der Herstellung investieren, um sie hinterher im Betrieb wieder in gleicher Höhe einzusparen, dann bringt das ja nichts. Dann bringt das ja gar nichts. Wieso ändern wir das nicht? Ne? Und wenn man diese Frage stellt, wieso wir das nicht ändern, lande ich immer bei der Frage, wer profitiert denn davon, dass wir es nicht ändern? Und das sind üblicherweise nicht kleine, nette, freundliche Betriebe, die Holzwolle herstellen, sondern andere.
Das führt ja im Grunde genommen eigentlich dazu, das ist so die Komplexität, da so auch ein Stück weit darin besteht, dass einerseits muss wirklich klug gebaut werden und auch klug irgendwie mit Material umgegangen werden. Andererseits, du hast es ja gesagt, der ordnungspolitische Rahmen muss auch so gestaltet werden, dass es eben einerseits kein Bürokratismus ist und andererseits aber, dass auch gewisse Rahmenbedingungen irgendwie auch erfüllt werden. Ne?
Ja, also meine Position ist nicht mehr Regeln, sondern andere. Kurze Pause. Hier plästert es gerade mördermäßig gegen die Scheibe. Ist das, hörst du das?
Nee, höre ich nicht. Aber es ist
ah, sehr gut. Ich dachte, okay, ich dachte so, oh Gott, ist gerade voll laut. Hier ist gerade voll laut. Das bringt uns ja gerade voll um. Muss schon wieder schneiden.
Ja,
meine Position ist nicht mehr Regeln, sondern andere. Den, sage ich mal ein bisschen salopp, den ökologisch Bewegten wird ja heute häufig vorgeworfen, sie wollten eine Verbotskultur und alles verbieten und überregulieren und so weiter und so fort. Und ich halte das, diesen Vorwurf für einen Witz, für völlig falsch. Also zumindest mal in meinem persönlichen Fall. Ich will nicht mehr, sondern andere Regeln. Wir haben ja schon jede Menge Regeln. Wir sind ja schon komplett durchreguliert. Man könnte sagen, überreguliert. Nur eben in zum Teil klimaschädliche Art und Weise. Wir haben mal, du wirst die Zahl besser wissen als ich, glaube 60 Milliarden klimaschädliche Subventionen in Deutschland im Jahr oder so. Also irrsinnige Summen. Die müssen ja nicht dahin fließen. Die können ja woanders hinfließen. Die können wir ja abschaffen. Das heißt, wir haben nicht mehr Regeln, sondern schlicht andere. Also beispielsweise die Honorarprofessorin an der Bergischen Universität Wuppertal, Dr. Anja Rosen, hat in ihrer Promotion einen Urban Mining Index entwickelt. Könnte ja ein Tool sein, welches Städten dabei hilft, die Genehmigungsfähigkeit eines Bauprojektes anhand ihrer Rückbau- oder Änderungsfähigkeit zu überprüfen. Das wäre ja denkbar. Es müsste ja gar nicht neu oder hinzukommen, sondern schlicht anders sein. Dass man in solche Aspekte mit berücksichtigt. Warum nicht? Ich meine, wir stellen auch Forderungen an Brandschutz und Tragfähigkeit, weil sie unser Überleben sichern sollen. Und das könnte man doch eigentlich hinsichtlich des Klimawandels oder der Ressourcenverfügbarkeit und so weiter auch tun. Warum sollte man das nicht tun? Also nicht mehr Regeln, sondern andere. Und das in eine vernünftige Art und Weise steuern. Jetzt habe ich leider den ersten Teil deiner Frage vergessen. Ich glaube, da gab es noch einen anderen Teil.
Nee, das wurde schon geantwortet. Nee. Ich würde einmal direkt einen anderen Aspekt nochmal nachfragen. Energetische Sanierung ist ja das eine, sozusagen, was auf die Hülle geklebt wird. Das andere ist ja der Umgang mit Haustechnik. Ein wichtiger Aspekt. Wie siehst du das so? Pauschal heißt es immer Smart Building, Smart City, Einsatz von Technologie etc. Ist das der richtige Ansatz oder könnte Smart auch was anderes bedeuten?
Ja, meines Erachtens ist Smart fängt früher an. Also Smart könnte auch sein, kein Smart Building zu bauen. Smart könnte es zum Beispiel sein, gar nicht zu bauen. Also auch nicht mit smarter Technologie. Könnte super smart sein. Also smart ist eigentlich die differenzierte Betrachtung eines Projektes in der Planungsphase, in der Konzeptionsphase. Ich bin absoluter Gegner von pauschalen Aussagen. Also es gibt meines Erachtens im Bereich des nachhaltigen ressourcenschonenden Bauens nur eine einzige pauschal richtige Aussage und die lautet, der ressourcenschonendste Kubikmeter umbauter Raum ist der, den man nicht baut. Das gilt, das ist immer so, was die Ressourcenschonung angeht.
Entschuldigung, darf ich da mal nachfragen? Den man nicht baut oder den man nicht neu baut?
Den man nicht baut. Einfach nicht bauen. Nicht bauen ist auf jeden Fall immer ressourcenfreundlich, ressourcenschonend. Gut, wenn wir nicht umbauen, könnte das natürlich bedeuten, nicht sanieren und dann könnte das wieder anders aussehen. Ne? Richtig. Aber also gut, ich war gerade im Neubau unterwegs. Ne? Nee, ansonsten bin ich kein Freund von pauschalen Aussagen, sondern von einer differenzierten Betrachtungsweise. Das bedeutet auf der einen Seite meines Erachtens, dass um Ziele der Nachhaltigkeit zu erreichen, manchmal unterschiedliche Maßnahmen notwendig sind. Meines Erachtens gehört auch der Einsatz von Technologie dazu. Ich bin der Auffassung, dass der Glaube, wir könnten das alles ohne Technologie hinkriegen, ein Irrglaube ist. Ich glaube, dass da Ideologie am Start ist. Also, wenn man das so bezeichnen kann, ne? Technologiefeindlichkeit als Ideologie, als Haltung. Ne? Ich glaube, dass das bei anderen genau das Gegenteil ist. Eine absolute Überhöhung der Fähigkeiten durch Technologie, ne? Technologiehörigkeit könnte man sagen, halte ich auch für falsch. Also manchmal ist es sinnvoller, weniger Technik oder Technologie einzusetzen. Manchmal ist es total sinnvoll, viel davon einzusetzen. Da braucht es eine differenzierte Betrachtungsweise. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass ich nicht der Auffassung bin, dass es überhaupt möglich ist, immer alle Ziele im Sinne der Nachhaltigkeit überhaupt zu erreichen. In meinen Vorträgen zum nachhaltigen Bauen steige ich meistens damit ein, mit der Frage, warum sollten wir überhaupt ressourcenschonend bauen? Finde ich immer erstmal eine berechtigte Frage. Und dann fällt einem natürlich ein, Klimawandel, also Eindämmung des Klimawandels. Ne? Aber dann geht es schon weiter. Ressourcenverfügbarkeit hatten wir ja schon. Ne? Hat erstmal gar nichts mit Klimawandel zu tun. Die Verfügbarkeit von Ressourcen hat erstmal gar nicht notwendigerweise was mit Klimawandel zu tun. Da geht es dann um globale Gerechtigkeit oder Generationengerechtigkeit. Es kann aber auch um die Erhaltung unseres wirtschaftlichen Systems gehen. Also ist ja klar, ist ja eine einfache mathematische Rechnung. Ne? Wenn du nur auf Wachstum basiertes System haben willst und die Ressourcen, die du für das Wachstum brauchst, nicht mehr zur Verfügung stehen, musst du sie woanders herholen, möglicherweise aus dem bereits gebauten Bestand. Also könnte es dabei schlicht darum gehen, beim zirkulären Bauen oder sowas, ne, die Party, die wir gerade mit unserem wachstumsbasierten Wirtschaftssystem feiern, noch ein bisschen länger zu feiern. Wäre ein ganz anderes Ziel. Ne? Das könnte auch das Ziel sein, die Verhandlungsposition zu verbessern, salopp formuliert. Also wir sagen natürlich, ja, wenn wir in Deutschland was machen, bringt das gar nichts, solange die Chinesen nicht. Ne? Aber irgendwann werden wir ja mit den Chinesen an einem Tisch sitzen müssen oder mit überhaupt allen Playern auf diesem Planeten. Und denen können wir ja schlecht sagen, jetzt rettet ihr mal bitte die Welt, die wir innerhalb der letzten 200 Jahre an die Wand gefahren haben, ne? Während wir selber eigentlich noch überhaupt nichts machen. Also, worauf ich hinaus will, ist, es gibt wahnsinnig viele Motivationen für nachhaltiges, ressourcenschonendes Bauen, für nachhaltiges, ressourcenschonendes Handeln im Allgemeinen. Und meines Erachtens gibt es da Zielkonflikte, die sich auftun. Nicht alles, was wir zur Eindämmung des Klimawandels tun können, dient auch der globalen Gerechtigkeit oder der Generationengerechtigkeit. Nicht alles, was wir zur Sicherung der Ressourcenversorgung tun können, dient der Verbesserung unserer Verhandlungsposition auf einer globalen Ebene und so weiter. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, in einzelnen Fällen sich zu überlegen, welches dieser Ziele setze ich denn an Nummer eins? Und das versetzt mich erst in die Situation, im Laufe des Prozesses aufkommende Zielkonflikte zu identifizieren und mit dem Setzen von Schwerpunkten aufzulösen. Ich bin der Meinung, wenn wir, sage ich immer, in unserer Hochschule zum Beispiel ins Modulhandbuch schauen, dann fordern wir von Studierenden, dass sie die Aspekte der Standsicherheit und ja, allgemeine konstruktive Aspekte, bauphysikalische Aspekte der Gebäudetechnik, der Baukultur und so weiter und so fort perfekt oder maximal möglich in einem Gesamtkonzept vereinen und integrieren. Und ich glaube, wenn wir das ernst nehmen, erziehen wir unsere Studierenden, sofern wir sie überhaupt zu dir erziehen sollten, aber motivieren wir unsere Studierenden dazu, Lügner zu werden. Denn wir werden all diese Ziele gar nicht erreichen können. Manchmal gibt es Zielkonflikte. Da müssen wir uns entscheiden, entweder das eine und das andere. Und deshalb bin ich immer auf der Suche gewesen, nach Möglichkeiten, Zielkonflikte aufzulösen. Und meines Erachtens liegen die darin, dass wir im Grunde erstmal sezieren, was sind die möglichen Ziele, die wir erreichen können und was sind die uns am wichtigsten erscheinenden. Das heißt ja nicht, dass wir die anderen Ziele dann ignorieren. Mhm. Sondern dass wir möglicherweise Schwerpunkte setzen wollen. Und wenn wir dann über unterschiedliche Schwerpunkte reden, dann kommen wir natürlich auch dazu, dass es möglicherweise mal mit viel Technologie und mal mit weniger Technologie geschehen muss oder sollte. Hm.
Direkt da auch nochmal nachgehakt, so eine Technologie muss ja alle paar Jahrzehnte auch mal ausgetauscht werden. So pauschal hab ich es mal gelernt, muss ein Gebäude alle, sag ich mal, 30 bis 35, 40 Jahre modernisiert werden, in Anführungsstrichen. Wie ist denn das so im Hinblick auf die Nachhaltigkeit, und den Lebenszyklus eines Gebäudes? Siehst du da auch Handlungsbedarf? Also müssen wir so vielleicht planen, bauen, dass Gebäude länger noch genutzt werden können, ohne dass es einen großen Wartungsbedarf gibt?
Gibt es auch keine eindeutige Antwort, meines Erachtens. Zunächst mal so den Lebenszyklus von Lebenserwartungen verschiedener Komponenten im Gebäude. Die sind unterschiedlich. Das liegt zum Beispiel auch daran, dass natürlich Hersteller von Haustechnik in gesättigten Märkten nur noch neue Haustechnik verkaufen können, wenn die Alter ans Ende ihrer Lebensdauer kommt. Und dann könnte das möglicherweise dazu führen, dass Heizungsanlagen heute nicht mehr so lange halten wie früher mal. Ganz allgemein ist es so, dass zum Beispiel eine haustechnische Anlage möglicherweise in 15 bis 20 Jahren ihr das Ende ihres Lebens, ihre Lebensdauer erreicht hat. Eine Dämmung oder ein Fenster aber noch nicht. Also es gibt es also unterschiedliche Lebenszyklen. Das ist mal das eine. Dann zu der Frage, ob Gebäude länger halten müssen. Ja und nein. Also ich finde, dass das Problem, das wir haben, ist folgendes. Wir bauen heute für eine Gesellschaft, die sich, wenn das Gebäude fertig ist, bereits so verändert haben wird, dass das Gebäude, was wir heute geplant haben, dann vielleicht schon gar nicht mehr passt. Also, wie schnell verändert sich das Familienbild? Wie schnell verändern sich Arbeitsweisen? Alleine jetzt durch diese Disruption, die Corona ausgelöst hat, durch technologische Disruptionen. Verändern sich die Arbeitsweisen, verändern sich die Arbeiten, verändern sich Prozesse bei der Zusammenarbeit, verändern sich Produktionsprozesse in der Industrie. Die ganze Industrie verändert sich, verändert. Du forschst selber daran, an obsoleten Flächen und Strukturen in Städten, die aufgrund von gesellschaftlichem Wandel davon bedroht sind, obsolet zu werden. Das können wir nicht vorhersagen. Das ist erstmal das Problem, dass wir also Gebäude bauen nach Maßgaben von heute, von denen wir nicht mal wissen, ob sie in 10 Jahren noch gelten. Dass die Gebäude aber möglicherweise 20, 30, 40 oder 100 Jahre halten können. Und diesem Problem kann man auf verschiedene Art und Weisen begehen, Arten und Weisen be begegnen. Möglichkeit 1, wir bauen robuste Gebäude, die sehr lange halten können. Die sind nutzungsflexibel, nutzungsneutral und sind in der Lage, dass man sie sich aneignen kann, dass sich Bewohner oder NutzerInnen sich diese Gebäude aneignen können. Dass sie also auf sich verändernde gesellschaftliche Rahmenbedingungen reagieren können, relativ leicht. Das ist Möglichkeit 1. Das würde es erlauben, viele Gebäude länger nutzen zu können. Bei Gebäuden, die man sehr lange nutzen möchte, muss man dann natürlich darauf achten, dass unterschiedliche Bauteile unterschiedliche Erneuerungs-Regenerationszyklen haben. Ne? Dass man Fassadenteile möglicherweise austauschen muss, konstruktive Elemente austauschen oder instand halten muss und so weiter und so fort. Das macht es notwendig, im Bereich von Bauteilaufbauten so zu bauen, dass man Bauteile, die früher erneuert werden müssen, zerstörungsfrei rausnehmen kann zum Beispiel und eben ersetzen kann. Und es macht es notwendig, dass man das, was man da rausnimmt, möglicherweise nicht wegschmeißt, sondern so abnehmen kann, dass man es irgendwie aufbereitet und wiederverwerten kann oder dass die Ressourcen weiterverwertet werden können. Das sind so die Anforderungen an Gebäude, die sehr, sehr lange stehen bleiben. Eine andere Möglichkeit, auf sich verändernde Gesellschaften zu reagieren, kann natürlich auch sein, kurzfristige Gebäudekonzepte zu entwickeln. Heißt, ich habe jetzt eine Nutzung, jetzt einen Bedarf, ich baue das jetzt sehr schnell für den jetzigen Bedarf. Dann muss ich aber meines Erachtens mir darüber Gedanken machen, dass vielleicht in 10 Jahren dieses Gebäude eben nicht mehr gebraucht wird und die Frage stellen, was mache ich dann damit? Kann ich das dann wieder vernünftig auseinandernehmen, die Ressourcen weiterverwerten? Was passiert dann damit? Schlussendlich liegt bei all diesen Szenarien meines Erachtens die Lösung darin, dass wir den Lebenszyklus betrachten. Ob der kurz oder lang ist, spielt dabei gar keine Rolle, sondern dass wir den Lebenszyklus im Auge haben, dass wir heute schon daran denken, was mit einem Gebäude oder einem Stück Stadt passiert, wenn wir es in der jetzt notwendig erscheinenden Form nicht mehr brauchen.
Das ist ja ein bisschen analog zu dem, wer ja häufig hinter so einem Projekt steht, sprich die Investoren, die Investorinnen, die ja auch nach bestimmten Methoden eben angucken, wann lohnt es sich denn überhaupt? Ne? Also so, wenn es um eine beispielsweise Vermietung geht, ne? Oder eine gewerbliche Nutzung. Wie siehst du denn da so diese Aspekte von Nachhaltigkeit und also auch so Chancen und Herausforderungen? Siehst du beispielsweise, dass die EU-Taxonomie da etwas verbessert hat?
Nein. Ich halte das für... Also ich halte das für keine Lösung der Probleme, die wir haben, die EU-Taxonomie. Mhm. Also jetzt Kernkraft, Atomkraft und Gas.
Ja, ich meine jetzt auch nicht das Aktuelle, da müssen wir nicht drüber reden.
Ja, also das eignet sich höchstens als Brückentechnologie unter der Voraussetzung, dass wir eben die Party, die wir gerade feiern, noch ein bisschen weiter feiern wollen.
Klar.
Aber vielleicht ist ja genau die Party das Problem. Die Party, der Grund für die Kater, der dazu erwarten ist. Ne? Also vielleicht reden wir da über die falschen Punkte. Ich glaube, ich habe es ja schon bei unserem gemeinsamen Vortragsabend oder bei deinem Vortragsabend, den ich moderieren durfte, mal zitiert, dass beide die Fabel, die Geschichte von Skorpion und dem Frosch. Und ich würde die jetzt einfach nochmal hier in diesem Podcast erzählen. Da sind wir wieder bei dem Thema Partnerabhängigkeiten. Ne? Also der an einen Fluss kommt ein Skorpion und der möchte gerne rüber über den Fluss, aber das kann er natürlich nicht, der kann ja nicht schwimmen. Und ich muss erstmal den Hörern dieses Podcasts dazu sagen, ich gebe diese Geschichte nicht im Original Wortlaut wieder, sondern mit meinen eigenen Worten. Jedenfalls kommt der Skorpion an diesen Fluss und sieht einen Frosch und fragt den Frosch, kannst du mich bitte rüberbringen? Und der Frosch sagt, ich bin doch nicht bescheuert. Das mit dem bescheuert ist der Teil, wo ich den Wortlaut verlasse. Ich bin doch nicht bescheuert. Du wirst mich stechen und dann ertrinke ich. Und dann sagt der Skorpion, aber das ist doch Quatsch. Da habe ich ja gar nichts von. Das schadet mir doch selber auch. Dann gehe ich doch auch unter und ertrinke. Und der Frosch sagt, stimmt, es nützt ihm ja gar nichts, wenn er mich sticht. Dann können wir das mal probieren. Also die schwimmen los, der Frosch nimmt den Skorpion auf den Rücken und in der Mitte des Flusses sticht der Skorpion den Frosch und beide ertrinken. Und während sie ertrinken, fragt der Frosch den Skorpion, warum hast du das denn jetzt gemacht? Und der Skorpion sagt, weil ich ein Skorpion bin. Das ist meine Natur. Das machen Skorpione. Und an der Stelle frage ich mich immer, oder finde ich, dass dieses manchmal so gerne betriebene Investoren-Bashing oder überhaupt Bashing irgendwelcher Akteure in der Gesellschaft zu kurz gesprungen ist. Können wir einem Investor wirklich vorwerfen, dass er die Rolle, die wir ihm in diesem System zugewiesen haben, perfekt erfüllt? Also dann die Frage muss man beantworten mit Ja und Nein. Auf der einen Seite sind wir als gesellschaftliche Akteure immer in der Verantwortung. Wir können uns nie nur darauf berufen, welche Spielregeln wir zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben immer auch Verantwortung im Sinne einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung eben ja Verantwortung wahrzunehmen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch Empfänger von Spielregeln. Also wir sind Sender und Empfänger. Ne? Ich will damit Investoren oder so nicht aus der Pflicht nehmen, habe aber doch auch Verständnis dafür, dass sie irgendwie auch nur ihre ihnen zugewiesenen Rolle irgendwie nachkommen. Was also tun? Ich bin der Auffassung, dass wir auch da wieder ermöglichend denken sollten, dass wir zum Beispiel Rahmenbedingungen schaffen sollten, die Geschäftsmodelle erzwingen, die nachhaltiges Bauen zu einer Geschäftsidee werden lassen. Also dass man Modelle entwickelt, bei denen es sich erst lohnt, ein Gebäude zu bauen, wenn es 20 Jahre gestanden hat. Also zum Beispiel über irgendwelche Abschreibungsfristen oder so. Ne? Warum sollte das nicht möglich sein? Klar, heutzutage hat ein Investor, der irgendwelche Finanzmittel verwaltet, totales Interesse daran, ein Gebäude möglichst billig zu bauen und möglichst teuer zu verkaufen. Und in, in dem Zusammenhang wird Betrieb oder End of Life eines Gebäudes nur so weit eine Rolle spielen, wie es sich auf einen Kaufpreis niederschlägt. Alles andere wird dieser Investor aus der eigenen Tasche bezahlen. Und da muss man berechtigterweise die Frage stellen, warum sollte er das tun? Also in einem übergeordneten, unangemessenen Maße möglicherweise. Ne? Die bessere Haustechnik, die bessere Fassadenausstattung oder so, das bessere Material, welches möglicherweise teurer ist, weil es außerhalb des Standards, außerhalb des konventionellen Bauens liegt, wird mehr kosten. Und die Immobilie wird möglicherweise dadurch nicht teurer verkauft werden können, ne? Weil das keine Rolle spielt. Aber warum sollten wir nicht in der Lage sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es für einen Investor wahnsinnig attraktiv machen, ein Gebäude 20 oder 25 Jahre zu halten, weil erst danach man in die Gewinnzone kommt oder so. Heute machen wir es ja umgekehrt. Die Gewinnzone oder Amortisierungszyklen sind dann irgendwann vorbei und danach lohnt es sich, das Gebäude abzureißen. Einfach die Dinge, die schädlich sind, unattraktiv machen und die Dinge, die was nützen, attraktiv machen. Das heißt einfach, ist natürlich nicht einfach, ne? Aber das zumindest muss mal die Denke sein. Und das ist auch eine positiv motivierte Denke, oder?
Ja, und da würde ich auch schon sozusagen zur letzten Frage kommen. Du hast vorhin Raumschiff Erde erwähnt, Buckminster Fuller.
Jo.
Ein Utopist, kann man ja sagen. Hast du so etwas wie eine Utopie?
Gott. Nee, im Moment nicht. Leider nicht. Das, was ich gerade gesagt habe, ich habe im Moment Sorge vor der Disruption. Ich mag mich selber nicht dafür, dass es nicht mein Wesen ist. Ich bin, wie gesagt, kein Pessimist. Aber in dem, ich sage es mal so, ich möchte es so sagen. Ich möchte jemanden zitieren. Das fand ich sehr beeindruckend und es kam dem, wie ich empfinde, sehr nah. Vielleicht habe ich das, was ich empfinde, vielleicht ist das ein Hinweis, deine Frage, ein Hinweis, ein Anlass für mich, mal darüber nachzudenken, über diese Position. Dass ich das mal für mich mal formuliere. Was ist denn eigentlich meine Utopie? Was ist das wohl das positive Bild, das Narrativ, von dem ich gerade gesprochen habe, wo ich hin möchte? Ne? Mal nachdenken. Aber nun kann ich in diesem Moment nicht. Ich möchte es mit einem Zitat oder einem Inhalt wiedergeben, welchen ich von Klaus Kleber habe, der in seiner letzten Heute-Journal-Sendung, und auch da kriege ich den Wortlaut nicht hin, sowas in der Art gesagt hat, dass er heute weniger optimistisch ist als zu Beginn seiner Zeit als Heute-Journal Anchorman, Moderator. Dass er eher pessimistisch ist, dass er viel von seinem Optimismus verloren hat. Dass er pessimistischer auf die Welt blickt, auf die vielen Krisen, die wir haben. Klimakrise, Verteilungskämpfe um Ressourcen, politische Auseinandersetzungen, das Ringen um das richtige politische System oder das vorherrschende politische System. Nur noch 45% der Weltbevölkerung leben in demokratischen Ländern und von denen funktionieren nicht mal alle. Er blickt also pessimistischer auf die Welt. Aber, das waren seine letzten Worte, die möchte ich unterstützen, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit haben wir das Wissen und die Werkzeuge bezüglich dieser Probleme. Also wir haben die Erkenntnis und die Werkzeuge, um sie zu lösen. Das kann was werden, hat er dann gesagt. Und damit hat er uns alle in das Jahr 2022 entlassen und sich vom Heute-Journal verabschiedet. Und das fand ich einen guten Gedanken. Wir haben zum ersten Mal das Wissen und die Mittel, um diesen globalen Problemen zu begegnen. Das kann was werden.
Das ist ein schönes Schlusswort, Professor Thorsten Borgmar. Vielen, vielen Dank für die sehr spannenden, ich würde noch nicht sagen pessimistisch, sondern realistischen Einschätzungen und die Insights. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke für die Gelegenheit, mit dir hier zu sprechen.